wenn der Pfiff beispielsweise zu leise ist, wenn die Körpersprache zu schluffig wirkt, ne, jemand schlendert dann zum Tatort hin, das wirkt nach außen eher unsicher oder vielleicht sogar arrogant, ne? Also je nachdem, wie die Situation sonst noch so ist, ne? Also von daher ein gewisses selbstbewusstes Auftreten, eine gewisse Dominanz gehört schon zum Schiedsrichter dazu.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wer regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich ganz gerne mal Fußballbücher vorstelle. Das möchte ich auch heute machen. Psychologie für Schiedsrichter ist der Titel. Da habe ich auch erstmal so drüber nachgedacht. Psychologie für Schiedsrichter. Also die Zielgruppe scheinen die Schiedsrichter zu sein und Psychologie, die Lehre des der Seele, des Denken. Also mich hat das so ein bisschen irritiert, aber irgendwie hörte sich das auch interessant an. Und der Untertitel lautet Souverän urteilen und entscheiden. Und dann war ich mir ziemlich sicher, na, das muss wohl irgendwie so ein Ratgeber für Schiedsrichter sein. Autor des Buches ist Hilko Paulsen. Der ist Psychologe und selber Schiedsrichter, ist an der TU Braunschweig wissenschaftlicher Mitarbeiter gewesen und ist jetzt in der Bundesoberbehörde im Bereich Führungskräfteentwicklung tätig. Ja, Führungskraft müssen Schiedsrichter auch sein. Also er hat auf der einen Seite das erarbeitet, was Schiedsrichter leisten müssen, leisten sollten mit der psychischen Unterstützung, die man auf dem Rasen braucht, um sich durchzusetzen. Und er ist selber Schiedsrichter. Und das wiederum finde ich höchst interessant, dass also einer, der mit Psychologie zu tun hat, Führungskräfte zu entwickeln, seine Aufgabe selber Schiedsrichter ist. Also hier kommen zwei Seiten zusammen. Einer, der selber pfeift und einer, der weiß, wie er selbst auf dem Rasen sich zu verhalten hat, um eine Führungskraft zu sein. Und deswegen finde ich dieses Buch höchst interessant. Und gerade die Schiedsrichter unter euch sollten jetzt diese Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog ganz genau sich anhören, denn Hilko Paulsen gibt da viele interessante Hinweise. Zum einen zu diesem Buch natürlich selber, was ist drin, worum geht es. Zum anderen aber auch spricht er darüber, wie Schiedsrichter sich verhalten sollten auf dem Rasen, um eben als Führungskraft akzeptiert zu werden. Ich finde das sehr, sehr interessant und deswegen habe ich mich entschieden, ich gebe das Thema mal an euch weiter in der heutigen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Bevor es reingeht in das heutige Gespräch von Bosses Bundesliga-Blog, da habe ich noch einen Tipp für euch. Große Träume, kleine Monatsraten, 0,nix Finanzierung, super sorglos Ratenkauf. Also sowas liest man ja ständig, wenn man was kaufen will. Vielleicht hast du da auch schon Erfahrungen gemacht. Wenn du was angeblich günstig auf Raten kaufst, dann kann dich das am Ende richtig was kosten, wenn nämlich das Kleingedruckte zuschlägt und die hohen Zinsen dir dann im Nacken hängen. Und das ist dann ein Fall für Anyfin. Anyfin will hohe und unfaire Zinskosten für dich aufdecken. Dafür analysiert Anyfin mit seiner smarten Technologie deinen Raten- oder Kreditvertrag und du erhältst ein Angebot zur Refinanzierung. Allerdings nur, wenn sicher ist, dass sie dir einen besseren Zinssatz anbieten können als den, den du schon hast. So eine Anfrage ist komplett unverbindlich, kostenlos und funktioniert ganz einfach über die Anyfin-App. Du fotografierst die Dokumente, schickst sie rüber und Anyfin macht dir garantiert auch nur dann ein Angebot, wenn die Zinsen wirklich gesenkt werden können. Probier das mal aus, lade dir mal die Anyfin-App runter. Jeder, der zu viel Zinsen zahlt, der sollte Anyfin probieren, denn es gibt nichts zu verlieren. Und jetzt mein Top-Angebot für euch. Mit dem Rabattcode BossesBundesligaBlog20 bekommt ihr 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit. Also das finde ich doch klasse, oder? Nochmal, Rabattcode, der lautet BossesBundesligaBlog20. Eintragen, abschicken und dann bekommt ihr 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit. Keine Sorge, alle Infos packe ich euch auch noch in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zum Rabattcode, ihn aber nochmal genannt. Bosses Bundesliga Blog 20. Und jetzt geht's rein in das heutige Gespräch der neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga Blog. Hilko Paulsen darf ich begrüßen. Den habe ich im Internet aufgetrieben, weil er als Buchautor etwas ganz Interessantes veröffentlicht hat. Der Titel des Buches lautet Psychologie für Schiedsrichter. Herr Paulsen, Psychologie für Schiedsrichter hört sich an wie so ein Handwerkerbuch für die Zielgruppe Schiedsrichter. Wie können die Schiedsrichter mit Psychologie umgehen? Ist das so gedacht und geplant?
Ja, da liegen Sie gar nicht so verkehrt. Also tatsächlich ist ja die Schiedsrichtertätigkeit eine Tätigkeit, die ja sehr stark auch von der Psychologie geprägt ist, ne? Also man muss mit anderen Menschen umgehen, man hat sich selber als Mensch, der dann gewisse Dinge wahrnehmen muss, entscheiden muss, also eine Tätigkeit, bei der mentale Prozesse eine entscheidende Rolle spielen. Und als Psychologe habe ich gesehen, da gibt es doch ganz, ganz viele Punkte, sowohl in der Wissenschaft, die Schiedsrichter untersuchen, als auch andere allgemeinere psychologische Modelle, die für Schiedsrichter nützlich sind. Und weil ich selber auch Amateurschiedsrichter bin, weiß ich, dass das weiterhelfen kann. Gleichzeitig gab es aber auch wenig Material, was mich gerade als junger Schiedsrichter in diese Richtung gebracht hätte, und von daher ist das sozusagen ja so eine Art Rüstzeug für Schiedsrichter.
Interessant fand ich in Ihrer Äußerung, Sie sind Psychologe, das muss man schon mal vielleicht vorneweg sagen. Sie wissen, worum es geht. Da hat nicht irgendein Amateur irgendwas zusammengeschrieben, sondern Sie stecken da im Thema drin, und da Sie selbst auch Schiedsrichter sind, können Sie quasi beide Seiten bewerten und haben ein Buch für sich selbst geschrieben?
Ja, ob ich das jetzt für mich selbst geschrieben habe, sei dahingestellt. Natürlich in der Auseinandersetzung, ne, macht mir das auch Spaß. Habe sozusagen ein Interesse daran, sowohl die Psychologie, Modelle kennenzulernen, die zu übertragen und auch die eigene Schiedsrichtertätigkeit zu reflektieren. Keine Frage, ne? Also von daher hat auch der Prozess des Schreibens unglaublich viel Spaß gemacht und war auch ein Buch, was ich mit unglaublich viel Leidenschaft geschrieben habe. Gleichwohl, so als Zielgruppe habe ich mir mal gedacht, es gibt relativ viele junge Schiedsrichter, die früh anfangen im Amateurbereich und die lernen etwas so Regelkunde, die lernen auch relativ viel in anderen Bereichen sozusagen, wie verhalte ich mich, und das ist schon immer ein bisschen psychologisch geprägt, und hier wollte ich einfach nochmal eine Ergänzung bieten, auch um einfach entsprechenden Background und psychologischen Modellen an die Hand zu geben.
Ich bin selbst mal Schiedsrichter gewesen, habe das 2 Jahre gemacht und kann mich an meine Ausbildung erinnern, wo dieser Bereich Psychologie oder die Vorbereitung auf das, was kommt bei Schiedsrichter-Neulingen auf dem Platz vor, an Belastung durch Zuschauer, durch Reaktionen der Spieler und so weiter, war eigentlich gar kein Thema. Man hat das dann immer gerne mal angesprochen, ja, da müsst ihr euch drauf vorbereiten, da war das Thema durch. Es ist fast mehr so schmunzelnd gesagt worden, also wenn es euch nicht zur Sache geht, müsst ihr euch mal wehren, da war das Thema durch. Sie haben ja doch einen wissenschaftlichen Ansatz, und auf dem Titelbild ist Dennis Aytekin zu sehen, sicherlich ein Aushängeschild der Schiedsrichter im Gespräch mit Kevin Trapp, aber das Buch geht ja an Schiedsrichter, damit auch die untere Riege, Kreisliga. Ist es so ein Unterstützungshelfer quasi, der auch mal helfen kann? Wie kann ich in solchen Situationen, wenn Spieler auf mich einstürmen in der Kreisliga C, ich sage jetzt mal übertrieben, Dickbäuchige wollen mir jetzt erzählen, was ich als Schiedsrichter einzeln und alleine auf dem Platz richtig und falsch gemacht habe. Kann mir dieses Buch helfen, in solchen Situationen zu überleben, zu bestehen?
Ja, also definitiv gibt es Ansatzpunkte, ne? Und wenn es zu so einer Situation kommt, dann das ist ja in der Regel eine Stresssituation, da gibt es beispielsweise ein Kapitel zum Umgang mit Stress, ne? Wie reagiert man denn damit? Und es gibt natürlich auch viel, was vorher läuft, ne? Also als Schiedsrichter hat man durchaus auch Einfluss darauf, wie das Spielgeschehen läuft. Man ist natürlich nicht dafür verantwortlich, wenn Spieler über die Stränge schlagen und dergleichen. Also dafür tragen dann Spieler oder auch Zuschauer auch noch entsprechend selber die Verantwortung. Aber es gibt so ein paar Grundprinzipien auch in der Kommunikation, die hilfreich sein können, um frühzeitiger auch zu schauen, wie kann ich denn Konfliktpotenzial rausnehmen aus dem Spiel, wie kann ich denn deeskalieren. Und da gibt es durchaus den einen oder anderen Tipp, der mir aus der Psychologie dann auch mitgegeben kann. Ne? Und tatsächlich dient das Buch einfach auch, diese Lücke zu schließen, ne? Weil die Ausbildung, da geht es um die Basics, und ich sag mal, die Praxis, die bietet dann noch ein bisschen mehr Herausforderungen. Als Regel kennen, Regeln anwenden. Ist es hilfreich, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Sie deuten so ein bisschen die Körpersprache der Schiedsrichter an, wo man ja auch dann auf dem platten Land, also untere Ebene, wenn ich den schon laufen sehe, da drehe ich schon durch. Das ist ja schon eine Reaktion von Zuschauern, wo die Qualität des Schiedsrichters gar nicht bewertet wird, sondern nur das äußere Erscheinungsbild. Wir haben in der Bundesliga Aushängeschild, guckt sich jeder Wochenende mehrere Millionen Leute an. Deswegen können wir vielleicht an dem Beispiel das gut machen. Ein Mann wie Manuel Gräfe, der nicht mehr pfeift, aber der eine gewisse lockere Art hatte und trotzdem alles im Griff. An Dennis Aytekin geht auch dahin. Es gibt andere, die knüppelhart sind und diskutierbar, mit denen können Sie nicht reden, sondern ich bin hier der Entscheider. Da sind ja zwei Extreme, die in diesem Schiedsrichterstil vorkommen. Aus Ihrer Sicht und damit ja vielleicht auch als Vorgabe aus diesem Buch, was wäre denn das Richtigere von diesen beiden Extremen?
Ja, also wenn man jetzt so vergleicht, Manuel Gräfe oder auch Felix Brüch, die haben ja einen ganz unterschiedlichen Stil und beide sind erfolgreich. Ne? Also das spricht ja dafür, dass es dann auch sozusagen im Profibereich unterschiedliche Stile gibt, die funktionieren. Ich würde auch mal Psychologe sagen, das muss auch zu mir als Person passen. Grundsätzlich, ne, ich sag mal, das ist ein Anfängerfehler, den viele Schiedsrichter dann aber machen, wenn sie das erste Mal auf dem Platz stehen, ist, dass die zu wenig selbstbewusst rüberkommen. Ne? Also Psychologen würden sagen auch, das ist ein dominantes Verhalten, was ein Schiedsrichter zeigen muss. Er muss selbstbewusst auftreten. Wenn der Pfiff beispielsweise zu leise ist, wenn die Körpersprache zu schluffig wirkt, ne, jemand schlendert dann zum Tatort hin, das wirkt nach außen eher unsicher oder vielleicht sogar arrogant, ne, also je nachdem, wie die Situation sonst noch so ist. Ne, also von daher ein gewisses selbstbewusstes Auftreten, eine gewisse Dominanz gehört schon zum Schiedsrichter dazu. Dann fährt der Schiedsrichter aber auch gut damit, wenn er trotzdem freundlich ist. Ne, also das ist so wie bei Computer. Programm, wo man Voreinstellungen hat, würde ich immer empfehlen als Voreinstellung, der Schiedsrichter sollte freundlich und dominant auftreten. Und wo zeigt sich dann eine Freundlichkeit? Dennis Eitekin hat es jetzt, der auch bald ein Buch veröffentlicht, beschreibt dann sozusagen Respekt. Da gibt es ganz viele Situationen, beispielsweise ein Spieler liegt verletzt auf dem Boden, ne? Wie gehe ich dann damit um, ne? Spreche ich auch nochmal mit Spielern an, wenn vielleicht die Emotionen raus sind, ne? Also stellen Sie sich vor, da gab es eine strittige Strafraumsituation. Da ist natürlich dann in dem Moment eine große Aufregung, aber ein paar Minuten später ist das Spiel beruhigt und vielleicht hat man dann wieder die Möglichkeit, mit dem Spieler zu sprechen und der Spieler spricht einen nochmal an und da kann ich natürlich dann auch eher freundlich und weniger bestimmt reagieren oder viel respektvoller auftreten und nicht zu harsch. Ne? Also das heißt, um die Frage zu beantworten, freundlich und bestimmt ja, man kann es aber auch übertreiben als Schiedsrichter, ne? Das sind dann diejenigen, die als General, als Feldmarschall dann auf dem Amateurfußballplatz auch ihren Ruf weg haben, ne? Und in der Regel erzeugen die dann auch eine gewisse Aggression, also von daher sozusagen freundlich bestimmtes Auftreten ist eigentlich sozusagen die erste Wahl.
Freundlichkeit, wird das ausgenutzt? Wissen Spieler, oh, der ist ja ganz nett, mit dem kann ich ja mal ein bisschen was erzählen, kann vielleicht mal ein bisschen weitergehen, Grenzen austesten und bekommt dann immer noch einen Freund. Ey Junge, lass mal, das ist ein bisschen viel. Ist das dann ein bisschen gefährlich, weil Sie sagen, Freundlichkeit und bestimmt, also schon klar machen, ich bin hier der Regelhüter im wahrsten Sinne des Wortes, ich entscheide, nicht ihr, die 22, die hier rumlaufen, sondern ich als Einziger. Das kann ich euch freundlich rüberbringen, ich kann es aber auch natürlich ja in dogmatischer Art und Weise, Freistoß, halt die Fresse, weg. Das erleben wir ja manchmal auch über Außenmikrofone, welche Worte gewählt werden. Diese Freundlichkeit, ist das ein Schritt zur Möglichkeit an die Spieler zu zeigen, ich bin verwundbar?
Ja, also es kann ausgenutzt werden. Tatsächlich gibt es auch Studien dazu, wie Spieler reagieren. Ne? Und sag mal, je höher das Level ist, desto geschickter und zielgerichteter und intentionaler verhalten sich ja auch die Spieler. Ne? Also denken Sie an Möglichkeiten des Zeitspiels beispielsweise oder eines bewussten Diskutieren, um Zweifel bei dem Schiedsrichter zu erzeugen. In unteren Klassen, muss ich sagen, ist es häufig eher impulsives Verhalten. Ne? Also da ist das nicht unbedingt immer alles zielgerichtet. Aber tatsächlich gibt es das, Spieler beispielsweise auch den Schiedsrichter loben bewusst, ne, um Vertrauen aufzubauen und nachher dann entsprechend mit kleinen Kritikpunkten versuchen, sozusagen den Schiedsrichter zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das gibt es tatsächlich. Da ist natürlich ein Schiedsrichter gut beraten, wenn er sich das dann im Prozess anschaut. Ne? Also eine Kommunikation über den gesamten Spielverlauf hat ja mehrere Ereignisse. Wenn er natürlich merkt, so okay, das fruchtet jetzt bei dem Spieler nicht, dann müssen auch Grenzen aufgezeigt werden. Und das sind auch klassische Tipps, die man so aus dem Konfliktmanagement hat. Wenn jemand dann irgendwann über die Stränge schlägt, dass es dann irgendwann gut beraten ist, nachdem man es erstmal kooperativ probiert hat, dann auch entsprechende Grenzen aufzuzeigen, ne, und dann auch bestimmt zu sein. Und als Schiedsrichter, da lernt man auch sozusagen zumindest über 90 Minuten, nicht jeder Spieler ist im Herzen gut. Ne? Es gibt dann auch durchaus den einen oder anderen Spieler, der ist nicht ansprechbar, der möchte oder kann es in dem Moment auch nicht verstehen. Ne?
Jetzt gibt es ja auch eine Art der Spielführung, was auch Manuel Gräfe, Dennis Aitekin, vielleicht die Aushängeschilder Gräfe jetzt nicht mehr, war nicht mehr aktiv, aber seine Art und Weise ist immer noch bekannt, auf dem Platz gezeigt haben, dass es Anfassen beim Spieler, gerne mal an die Schulter, ruhiges Gespräch, sehr, sehr viele andersherum sagen, Schiedsrichter, fass mich nicht an, Spieler, das ist nicht dein Job, ich bin hier neutral und ich bin hier Hoheitsgebiet, also nicht anfassen. Schiedsrichter wiederum fassen Spieler schon ganz gerne an, um ihn vielleicht in einer ruhigen Minute, ja fast auf optisch sieht so aus, Kumpelebene mit ihm zu reden. Das ist ja auch Körpersprache.
Ist das ja, sinnvoll? Das ist auch Körpersprache und was man natürlich dort hat, man geht in eine Distanzzone rein. Ne? Also das ist schon etwas, was immer sozusagen auch Grenzen überschreitet. Ich glaube, der Unterschied ist hier, in welcher Situation kommt es, ne, zu dieser Grenzüberschreitung. Bei Schiedsrichtern ist es auch schon so häufig, ne, also das kenne ich jetzt, wenn ich eine Entscheidung treffe, die ist kritisch und ein Spieler steht fuchtelnd mit den Armen vor meiner Nase, ne, und der Abstand beträgt dann vielleicht nur noch 30 Zentimeter. Das erlebe ich schon dann auch als entsprechenden Eingriff und das ist ja in dem Moment weniger respektvoll. Ne? Wo man das dann häufiger beobachtet, und da mache ich mich als Schiedsrichter selber auch nicht frei, wenn man nochmal einen Spieler zur Seite nimmt, mit dem eigentlich ruhig auf ihn einreden möchte, beruhigen möchte, wo schon, ich sag mal, die Emotionen etwas abgeklungen sind. Da hat das eine gewisse auch Akzeptanz, die eher da ist. Man darf natürlich nicht übertreiben, ne? Und auch die große Gefahr besteht natürlich, dass der Schiedsrichter zu sehr kumpelhaft dann mit einer Seite rüberkommt und das wird dann von der anderen Seite vorgebracht. Also von daher müssen die Berührungen auch immer sehr kurz, knapp sein und tendenziell kommen sie vor, aber sind eher die Ausnahmen.
Hilft Körpergröße? Je größer ich bin als Schiedsrichter, umso bedrohlicher wirke ich einem Spieler, umso eher sage ich, wenn der was sagt, dann stimmt das schon.
Definitiv. Ne? Es gibt sogar tatsächlich Studien dazu, dass größere Schiedsrichter weniger Karten zeigen. Ja, also das gibt es auch in vielen Bereichen, dass größere Menschen erfolgreicher im Beruf beispielsweise sind. Und von daher spielt Körpergröße schon eine entsprechende Rolle und vereinfacht gewisse Dinge. Ne? Also Dennis Aitekin hat sozusagen von seiner körperlichen Erscheinung natürlich schon auch, ich sag mal, mehr Respekt, den er den Spielern einflößt. Als jetzt vielleicht früher ein Markus Merk hatte, der deutlich kleiner war. Gleichzeitig, Markus Merk konnte sich auch Respekt erarbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass das bedeutet, dass nur die großen Schiedsrichter Erfolg haben können. Aber jemand, der vielleicht nicht ganz so groß gewachsen ist, der muss sich den Respekt dann entsprechend mehr erarbeiten. Also der andere hat dann vielleicht sozusagen von der Konstitution her einen kleinen Vorteil.
Sie haben Markus Merk angesprochen. Ich versuche es mal zu benennen, worauf ich hinaus möchte bei Markus Merk, ohne dass man das jetzt hoffentlich falsch versteht. Er hatte eine ungewöhnliche Stimme, um das mal so zu sagen. Sie war ja leicht quietschig. Er weiß es selber. Er hat mittlerweile daran gearbeitet. Die Stimmlage hat sich ja komplett geändert. Aber sehr, sehr viele Spieler haben damals auch gesagt, wenn der mich anspricht und macht mich jetzt hier gerade nochmal fertig und sagt, pass auf oder halt dich zurück oder ermahnt mich mit deutlichen Worten, ich bin mal ins Lachen gekommen, weil diese Stimme zu dieser Situation nicht gepasst hat. Konnte Herr Markus Merk nichts für, war ein guter Schiedsrichter. Ich hoffe, dass man das ansprechen durfte, dass er da jetzt nicht verärgert ist. Er weiß es selber, er hat dran gearbeitet. Wenn sowas passiert, wenn ich Körpersprache habe, wenn alles da ist, wenn ich die Regeln in- und auswendig könne und ich kann sie transportieren, aber ich habe irgendwie ein unglückliches körperliches Gebrechen ist jetzt völlig falsch übertrieben, aber irgendwas, was dann nicht Autorität ausstrahlt, sondern diesen Versuch, autoritär zu sein, eher konterkariert. Muss ich als Schiedsrichter dann aufhören?
Ich meine, das Beispiel Markus Merk zeigt ja dann, dass etwas, wo man sagen würde, Also am Anfang seiner Laufbahn war die Stimme jetzt nicht dasjenige, was ihm Autorität eingebracht hat. Zum einen konnte er es verändern, er hat daran gearbeitet, und das ist Punkt 1. Punkt 2 war, er war ja trotz dieser Stimmlage schon ein sehr erfolgreicher und akzeptierter Schiedsrichter. Also das heißt, es kommt immer auf die Gesamtpalette der Kompetenzen an und gewisse Dinge sind einfach kompensierbar. Und wenn ich auch so meine Leistung bringe, dann, ich sag mal, in Anführungszeichen, verzeihen Spieler und Offizielle so etwas vielleicht eher oder spielt das eine untergeordnete Rolle? Na, also das finde ich ist dann eigentlich ein sogar ein schönes Beispiel dafür, dass es dann nicht unbedingt auf einzelne Aspekte dann ankommt, die man oder auch vielleicht gewisse Oberflächlichkeiten, die man so im Alltag dann überbetonen muss. Ne? Gleichwohl ist es natürlich schwieriger. Ne? Also ich meine, man muss eigentlich Respekt haben davor, was Markus Merk trotz vielleicht dieses erstmal Nachteils dann ja sich erarbeitet hat, ne? Und da gehört jede Menge dazu.
Ich habe den Eindruck, dass so ein Gesamtwerk passt, wo es bei Schiedsrichtern Regeln beherrschen sowieso, gar kein Thema. Umsetzung auch, Autorität ja, aber nicht zu viel, gerne freundlich verpackt, aber bestimmt und, ja, ich sage jetzt mal, der optische Eindruck eines Spielers, wie kommt der Schiedsrichter auf mich zu, nehme ich ihn ernst oder sage ich, was will der Junge von mir? Dieses Gesamtpaket muss stimmen. Sie haben jetzt mehrfach auch in unserem Gespräch angedeutet, dass Sie alles wirtschaftlich ist schön, ja, wissenschaftlich untersuchen. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen? Ist es wirklich so ein Gesamtpaket und kann man davon ableiten, wenn ein Schiedsrichter einen Punkt von diesem Gesamtpaket nicht hat, dann wird er nicht erfolgreich sein?
Also, wenn man jetzt in den unteren Klassen anfängt, dann ist natürlich schon wichtig, dass Schiedsrichter in der Lage sind, auch kritische Entscheidungen zu treffen. Ne? Sie hatten es ja anfangs angesprochen, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Ursache dafür, dass in der Schiedsrichterausbildung dieses Thema Umgang mit Kritik von Spielern, Zuschauern weniger thematisiert wird, weil diejenigen, die ja die Schiedsrichter ausbilden, das sind diejenigen, denen das am Anfang wenig ausgemacht hat, die zumindest am Ball geblieben sind, die das vielleicht lästig finden, aber vom Grundsatz her gut damit umgehen können. Ne? Da gibt es relativ viele Schiedsrichter, die am Anfang ihre Laufbahn feststellen, das ist nichts für mich. Ne? So, und es gibt dann andere Schiedsrichter, die sehen das eher als Herausforderung, ne? Und gehen dann auch proaktiv damit um. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, um dann Schiedsrichter zu werden. Um dann wirklich in das Spitzenlevel zu kommen, da gehört dann natürlich noch deutlich mehr dazu. Ne? Also man braucht ein hohes Engagement, eine hohe Opferbereitschaft, auch zurückzutreten, einen gewissen Fokus auf sich selbst, dass man sich selbst auch reflektiert, die Fehler nicht bei anderen sucht, sondern so eine gute Mischung zwischen einem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, gleichzeitig aber auch zu merken, okay, das lag jetzt an mir, dass da etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gedacht habe, dass ich noch nicht in der Klasse bin, wo ich gerne sein möchte und die dann auch die Bereitschaft haben, da hart dran zu arbeiten und dann auch natürlich in Stresssituationen extrem cool bleiben können. Also man denke jetzt gerade auch an die Einführung des Videoschiedsrichterassistenten, die Drucksituation, wenn man da an einem Monitor ist und sich die Bilder live im Stadion anschaut und dann nochmal eine Entscheidung vielleicht revidieren muss. Also das ist schon auch ja eine Entscheidung, da gehört eine unglaubliche Coolness dazu. Ne? Man muss auch seine Körpersprache in dem Moment kontrollieren und dergleichen. Ne? Also da gehört jede Menge dazu.
Vielleicht können wir noch auf den vierten Offiziellen zu sprechen kommen. Ich glaube, dieser Job ist der unangenehmste. Du stehst an der Seitenlinie, kriegst Feuer von allen Seiten, weil wenn Fehlentscheidung auf dem Platz ist, er der Erste, der angemeckert wird und muss dann etwas verteidigen, was er gar nicht entschieden hat, sondern sein Kollege auf dem Platz. Wie cool muss man denn da sein, dass man da die Ruhe beherrscht, weil auch das geht manchmal über Außenmikrofone, die Wortwahl ja auch dann, das normale Maß unterschreitet. Wie stark muss man als Person sein, um diesen Job zu machen?
Das ist eigentlich eine interessante Frage, ne, weil man sich wenig mit dem vierten Offiziellen so richtig auseinandersetzt. Der vierte Offizielle darf ja auch Hinweise geben im Spiel, ne? Also das heißt, irgendwie so ein Assistent, wenn er ein Vergehen vor ihm ist. Ich würde sagen aber, Ansonsten hat er vor allem natürlich sozusagen so Interaktionsanforderungen, ne? Also der muss unglaublich viel kommunizieren, aber gleichzeitig natürlich auch viel aushalten, ne? Und wie Sie sagt, mit den Außenmikrofonen, ich bin dann auch immer wieder überrascht, ne? Welche Emotionalität da reinkommt, gleichwohl, ne? In Stresssituationen ist es nicht unüblich, dass man dort auch dann gereizt reagiert oder vielleicht das, was man dann ausspricht, gar nicht sozusagen das ist, was man eigentlich intendiert hatte, ne? Also auch das kann natürlich irgendwie dann vorkommen, ne? Aber sozusagen ja der vierte Offizielle, der hat vor allem dann, ich sag mal, so eine Kommunikationsarbeit zu leisten und ja, gehört vielleicht dann auch zu der Rolle, dass er das abbekommt. Man hat ihn ja tatsächlich auch eingeführt, um die Assistenten zu entlasten. Ne? Also vorher war das so, dass der Assistent 1, der dann auch die Auswechslung vornimmt da an den Trainerbänken, dass der das immer abbekommen hat und jetzt ist er sozusagen ein bisschen in einer gewissen Weise auch Blitzableiter. Der vierte Offizielle, ne? Und ja, das macht den Job nicht unbedingt dann entsprechend angenehmer, ne? Aber er hat Kommunikationsanforderungen und das unter Stress. Ich glaube, so kann man zusammenfassen.
Da werden ja sehr oft Beleidigungen ausgesprochen und nach dem Spiel gibt man sich die Hand und alles ist wieder gut. Ist dann wirklich alles gut? Kann ich das dann vergessen, wenn ich 90 Minuten lang zusammengeschrien werde und beleidigt wäre bis zum geht nicht mehr? Und nach dem Spiel heißt es dann lapidar, ja, ich war beim Schiedsrichter in der Kabine, ich habe mich entschuldigt, alles gut. Kann man das so wegstecken einfach?
Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also vom Grundsatz her, ja, nach dem Abpfiff, ne? Und wenn man dann ins Gespräch kommt, kann das sein. Und ich meine, gerade auch wenn sich dann Spieler entschuldigen oder vielleicht auch manchmal Schiedsrichter, die sich entschuldigen, und das habe ich auch schon gemacht, ne? Also das mir passiert das ja auch auf dem Platz, wenn ich da im Amateurfußball unterwegs bin, dass ich mich manchmal im Ton vergreife oder zumindest irgendwas vielleicht falsch ankommt. Dann kann es sein, dass man sozusagen die Reset Taste drückt. Es gibt so gewisse Momente, wo man sagt, so jetzt so die 90 Minuten, das war schon ja, über die Stränge geschlagen, das war schon mehr und dann ist es mit so einem, ja, dann ist halt Fußball, Emotionen gehören dazu, auch nicht unbedingt getan. Also dann kann es auch sein, dass dem Schiedsrichter das noch längere Zeit auch nachher beschäftigt und ich meine, da gibt es auch ganz, ganz viele Spiele, wo das ja nicht so ist. Ne? Also da, ich sag mal, im Profifußball hat man dann ein sozusagen mediales Nachspiel, im Amateurfußball wird dann nach dem Spiel noch eifrig diskutiert, Zuschauer, die dann vielleicht noch Sprüche reindrücken, wenn der Schiedsrichter abreißt und dergleichen. Ne? Also das heißt, es ist ja auch nicht immer sozusagen wirklich so, dass dann alles nach dem Spiel wirklich geklärt ist. Aber vom Grundsatz gibt es die Chance darauf, ne, dass mit dem Abpfiff dann sozusagen auch wieder die Gemüter sich beruhigen.
Bis man sich wieder auf dem nächsten Spiel freut und sagt, oh Gott, der pfeift dann schon wieder, der hat doch beim letzten Mal. Babak Rafati würde ich ganz gerne noch ansprechen. Ich glaube, dieser Fall ist bekannt, der ein Spiel in Köln pfeifen sollte und dann leider in der Nacht vor dem Spiel ein Selbstmordversuch angegangen ist, mit dem Hinweis, dieser Druck als Schiedsrichter hätte ihn völlig fertig gemacht. Er wäre überhaupt nicht mit klargekommen. Können Sie das nachvollziehen, dass man so extrem darauf reagiert?
Ja, definitiv. Ne? Also das ist ja ein sehr ernstes Thema und ich meine, es gibt gewisse Umstände, die fördern das. In seiner Biografie schildert er das ja auch sozusagen, wie er das erlebt hat und durchaus dann auch natürlich aus seiner Sichtweise sehr nachvollziehbar. Und ich sag mal, im Schiedsrichterwesen waren ja auch im Nachgang nachher nochmal Führungsstrukturen und dergleichen im Fokus der Öffentlichkeit. Manuel Gräfer hat es ja auch angesprochen, also wo man sagen kann, auch als jetzt Psychologe, wenn man sich mit Faktoren, die also etwas fördern, wie Burnout oder auch Depression beschäftigt, welche Arbeitsmerkmale denn dazu beitragen, da muss man sagen, ja, also auch da gibt es natürlich Hinweise, wo man sagt, ja, das kann man gut nachvollziehen. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich diese Frage so stellen kann und da, vielleicht kommt sie völlig falsch rüber, aber ich versuche das mal. Hätte Babak Rafati Ihr Buch gekannt zu dem Zeitpunkt schon, hätte es ihm geholfen, mit dieser Aufgabe umzugehen?
Ja, das weiß ich nicht. Also das adressiert jetzt, glaube ich, auch nochmal andere Ebene. Ne? Ich glaube, was dort wichtiger gewesen wäre, einfach diese Abwärtsspiralen, diesen Teufelskreislauf, der da war, auch der sicherlich nicht nur sozusagen das Innerpsychische betroffen hat, sondern auch die Kommunikation mit den entsprechenden Funktionären. Also da wäre, glaube ich, es eher angebracht gewesen, das zu durchbrechen und dass er da Unterstützung bekommt, von welcher Seite auch immer. Aber also würde ich jetzt nicht sagen, dass das Buch dabei geholfen hätte. Also da gibt es sicherlich andere Sachen, die entscheidender gewesen wären, in dem, sagen wir mal, direkten Umfeld, Arbeitsumfeld, in dem er sich bewegt hat.
Sie haben das Buch geschrieben, Psychologie für Schiedsrichter. Wie oft gucken Sie noch rein, um sich selbst in Ihrer Schiedsrichterlaufbahn nochmal neu zu strukturieren, neu zu polen, um zu wissen, wie gehe ich mit der nächsten Aufgabe um oder wie hätte ich rückwirkend umgehen können?
Ja, ich habe das hin und wieder hier mal rumliegen, das Buch, und schau mal rein, was ich da geschrieben habe. Und doch die eine oder andere Übung schaue ich mir dann nochmal an. Aber ich nutze das auch tatsächlich für die Lehrarbeit mit jüngeren Schiedsrichtern, um da nochmal so ein paar mir sozusagen Impulse nochmal abzuholen. Meistens ist es so, wenn ich dann lese, dann bekomme ich auch nochmal neue Ideen, neue Gedanken. Ansonsten bin ich auch Amateurschiedsrichter, mache das in der Freizeit, ne? Und mein Engagement ist dann naturgemäß auch zeitlich begrenzt, ne? Aber trotzdem nutze ich natürlich immer so ein paar Punkte aus dem Buch, um mich dann auch hinterfragen oder auch mit anderen Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen in den Austausch zu gehen und zu diskutieren. Also da macht es dann auch durchaus immer Spaß, darauf Bezug zu nehmen.
Jetzt haben Sie gerade Übungen gesagt. Können Sie mal einen nennen, die Sie dort beschreiben?
Ja, jetzt müsste ich mal so eine rausgreifen. Also beispielsweise sind das so Reflexionsübungen, ne? Also woran erkenne ich jetzt den Spielcharakter, ne? Also Schiedsrichter sprechen gerne vom Spielcharakter. Ein Spiel kann sehr friedlich verlaufen, ein Spiel kann eher umkämpft sein. Da gibt es dann auch durchaus Wechsel natürlich, ne? Also durch Ereignisse, ne? Also beispielsweise die überlegene Mannschaft gerät in Rückstand, ne? Das könnte so ein kritisches Ereignis sein, dass der Spielcharakter sich ändert. Es kann aber auch so eher durch andere Faktoren reinkommen, dass sich so ein Spielcharakter ändert. Und dann ist natürlich die Frage, woran erkenne ich das und was mache ich dann auch, ne? Dann auch sozusagen sich so ein paar Szenarien im Kopf zurechtzulegen, wie ich in so ein Spiel reingehe, ne? Und das hat durchaus auch was dann mit einer mentalen Vorbereitung zu tun, ne? Also das mache ich dann auch ganz gerne, und dass ich mir überlege, wie könnte dieses Spiel denn hier ablaufen? Gibt ja meistens so ein paar Hinweise über Tabellensituationen, vergangene Spiele. Auch im Amateurfußball hat man mittlerweile so den ein oder andere Info, wie es denn bei den Mannschaften aussieht. Aber der Fußball ist ja so überraschend, dass es in der Regel nicht nur ein Szenario gibt, sondern verschiedene, und darauf muss man sich als Schiedsrichter so ein bisschen vorbereiten, ne? Was mache ich denn, wenn Szenario 1 eintritt, was habe ich aber als Plan B oder vielleicht sogar Plan C so ein bisschen in der Hinterhand, wie passe ich meine Linie dann entsprechend an, ne? Setze ich mehr auf Kommunikation, setze ich eher sozusagen auf eine bestimmte Körpersprache, das sind so ein paar Punkte, die man dann auch für sich mental durchspielen kann, und das macht man ja teilweise dann sogar auch mit den Assistenten vor dem Spiel.
In welcher Liga pfeifen Sie?
Ich pfeife in der Landesliga.
Das ist, je nachdem, welcher Verband es ist, die fünfthöchste Liga, ne?
Die sechsthöchste Liga ist es. Genau, bei uns in Niedersachsen bin ich.
Ja, da sieht es vielleicht dann ein bisschen anders aus. Bei uns in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, fünfte, dritte Oberliga. Ja. Könnte aber auch hier die sechste sein, ja. Wird ja ständig immer wieder umstrukturiert.
Genau, deswegen muss ich auch kurz nachdenken, ne? Also es gibt immer wieder Umstrukturierung. Also ich muss sagen, das ist eine schöne Liga, weil auf der einen Seite wird da schon sehr, sehr guter Fußball gespielt. Es ist leistungsorientiert, ambitioniert. Gleichwohl ist das auch dann mit einem Hauptberuf gut vereinbar. Man hat jetzt nicht die enormen Anforderungen, die dann beispielsweise Schiedsrichter haben, die dann schon ein oder zwei Klassen darüber unterwegs sind, die viel mehr Reisezeiten haben, auch viel mehr Zeit investieren müssen in die Spielvorbereitung und dergleichen. Also da ist die Landesliga eine angenehme Spielklasse für mich, genau das Richtige.
Wobei Niedersachsen als Flächenland, das kann auch schon mal weiter weg sein, ne, oder?
Ja, also wir haben so Bezirksregionen, also ich war vorher in Nordrhein-Westfalen, da habe ich angefangen, meine sozusagen Schiedsrichterlaufbahn und Karriere. Da waren die Fahrtstrecken ein bisschen kürzer, da gab es auch mehr Städte und Vereine, sozusagen auch in einem gewissen Ballungsraum, in so einem Köln-Bonner Raum oder nach Aachen heraus und in Niedersachsen, so um Braunschweig herum, da gibt es dann auch mal Fahrt nach Göttingen, die sind dann über 100 Kilometer, also das gibt es dann natürlich auch, aber ja, genau, es ist halt der Nachteil eines Flächenlandes.
Aber hört sich idyllisch an.
Ja, definitiv. Also man kommt auch rum und das finde ich ist ja das Schöne beim Amateurfußball, auch gerade wenn man umzieht, man lernt dann die Region kennen und zwar auch die Orte, die man sonst nicht unbedingt bereisen würde und vor allem natürlich auch die Sportplätze in den Dörfern.
Hilko Paulsen, ich sage schönen Dank. Psychologe und Schiedsrichter, hat das Buch veröffentlicht. Psychologie für Schiedsrichter. Also die Zielgruppe sofort im Titel mit benannt. Fand ich sehr interessant, dass wir das Buch mal vorstellen konnten. Erschienen im Meyer und Meyer Verlag. Und liebe Fußballfreunde, keine Angst, das kriegt ihr gleich nach unserem Interview auch nochmal in aller Ruhe gesagt, wo ihr das Buch dann beziehen könnt. Dankeschön, Hilko Paulsen, und gut Pfiff.
Ja, dankeschön.
Vielen Dank, Hilko Paulsen, dass Sie uns mal dieses Buch Psychologie für Schiedsrichter vorgestellt haben. Ich finde es weiterhin höchst interessant und wenn euch das auch interessiert, hier kommen die technischen Daten. Das Buch ist erschienen im Verlag Meyer und Meyer, kostet 20 Euro und hat die ISBN-Nummer 978-384-0377-365. Habt ihr nicht mitschreiben können, könnt ihr nochmal in diesem Podcast hin und her scrollen. Aber ich denke, dieser Titel Psychologie für Schiedsrichter, Meyer und Meyer Verlag, und dann werdet ihr das sicherlich finden. Überhaupt gar kein Thema. Preis 20 Euro. Das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Wenn ihr Bock habt, mich würde es freuen, dann macht doch mal den Kontakt zu mir über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Geht über meine Homepage ralfbosse.de. Dann können wir uns mal ein bisschen austauschen. Auch über diesen Podcast, ob ihr Wünsche habt, Themenvorschläge, gab es auch schon mal und dann habe ich die auch gerne umgesetzt. Also liebend gerne, lass uns über diesen Weg mal ein bisschen austauschen. Und wer jetzt zum allerersten Mal in Bosses Bundesliga-Blog reingehört hat, dem sei gerne gesagt, immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe über die Plattformen, wo ihr jetzt wahrscheinlich auch drauf gestoßen seid, über iTunes, Spotify, diese meinsportpodcast.de. Dann haben wir noch meine Homepage, ralfbosse.de, genau. Die Podcastfabrik.de. Ach, es gibt so viele Podcatcher, habe ich auch gesehen, wo das überall drinsteht mit meinem Podcast. Finde ich sehr schön. Vielen Dank für die Betreiber dieser Seiten. Dankeschön. Also, jeden Donnerstag eine neue Ausgabe. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert das doch einfach kostenfrei. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein sportliches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.